Nein, ich muss eine ganz ernste Frage stellen. Macht Corona dick? Okay, ich versuche mal die Frage etwas anders zu formulieren. Macht Homeoffice dick? Ich war ja etwas schockiert, dass ich heute nicht auf die Kanzel konnte. Dann wird nämlich mehr von meinem Körper abgedeckt. Also wenn ich mich so anschaue, und ihr werdet vielleicht auch so gedacht haben, der Sigi, der sieht irgendwie anders aus. Seit dem 10. März bin ich mehr oder weniger im Homeoffice. Und wenn ich so an mir herunterschaue, wenn ich mich so betrachte, beziehungsweise wenn ich auf die Waage stehe, muss ich sagen, ja, Homeoffice kann dick machen. Wobei ich gleichzeitig sagen muss, dass meine Figur, gerade so wie sie ist, nicht nur vom Homeoffice kommt. Bedingt durch mehrere Rheumaschübe in den letzten Wochen muss ich zeitweise eine sehr hohe Dosis Cortison nehmen. Und ich habe mit Sandy letzte Woche mal abgesprochen, ich zeige so die typischen Nebenwirkungssymptome. Hamsterbacken, dicker Oberbauch. Meine Frau hat festgestellt, beim Nackenrasieren, da hat sich so ein Huppel gebildet. Also ich würde mal sagen, 50-50 ist es Homeoffice und eben das Cortison. Ich bin aber schon wieder am Runterfahren, von daher spätestens in 2 Jahren bin ich dann wieder so, wie ich mal war. Es ist aber nicht nur mein Äußeres, das sich in den letzten Wochen und Monaten verändert hat, sondern ich habe auch festgestellt, mein Inneres hat sich verändert. Gleich am zweiten Tag des Homeoffice reifte der Gedanke, diese Zeit zu nutzen, um in Klausur zu gehen. Wirklich in der Klausur, nicht mit mehreren Leuten, sondern nur Gott und ich. Ich hatte das schon länger vor und es gab auch einige Dinge, die ich mit Gott zu besprechen hatte und intensiv zu klären hatte. Durch unterschiedlichste, unabhängig voneinander Impulse wurde ich ermutigt, diese Zeit eben gut auszukaufen. Innerhalb von nur wenigen Stunden gab es Ereignisse, die kein Zufall sein konnten, woran ich aber sowieso nicht glaube. Also machte ich mich auf in eine einsame Ferienwohnung und ich muss es vorwegnehmen, es war der Hammer. In diesen 5 Tagen hat Gott wie schon lange nicht mehr zu mir sehr klar und deutlich gesprochen. Und er hat mir eine klare Bestätigung meiner Berufung gegeben. Aber dazu später mehr. Als die Corona-Krise so auf dem Höhepunkt war, habe ich die eingangs genannte Schlagzeile gelesen, macht Homeoffice dick. Also die stammt nicht von mir, sondern die habe ich irgendwo gelesen. Mal ganz ehrlich, das ist ein Luxusproblem, oder? Wenn man dick wird durch Corona, also nicht durch Corona, sondern die Maßnahmen, die dazu getroffen wurden. Wenn ich so vieles betrachte in dieser Krise und dann auf mich schaue, muss ich sagen, im Vergleich zu Mitmenschen, die schon seit Monaten ohne Arbeit und Einkommen sind. Und wenn ich es vergleiche und erst recht im Vergleich zu den Mitmenschen, die immer noch in den Elendsvierteln von Kapstadt, Neu-Delhi oder Rio de Janeiro ganz ohne medizinische Versorgung sind, dann ist Dickwerden durch Homeoffice wirklich ein Luxusproblem. Und trotzdem, ich möchte es nicht schmälern, wir haben alle in den letzten Monaten Dinge erlebt, die uns zu schaffen machten und immer noch zu schaffen machen. Mir ging es so, dass ich merkte, mit diesen Einschränkungen und Kontaktverboten zu arbeiten und zu leben, das macht mich träge, es macht mich müde und es macht mich matt. Und das, obwohl ich überhaupt keinen Stress hatte. Dadurch, dass wir bei SAS viele Maßnahmen nicht mehr durchführen konnten, gab es Kurzarbeit. Ich arbeite ganz stark im Bereich der Gemeinden und alle Veranstaltungen in Gemeinden wurden natürlich abgesagt. Also sehr viele Kollegen von SAS sind in Kurzarbeit gegangen, nicht alle und auch nicht zu gleichen Prozentzahlen. Und einige sind, so wie ich, immer noch in Kurzarbeit. Aber diese Entschleunigung, die nicht nur zu mir zu Beginn der Kontaktsperre durchaus willkommen schien, machte einem langsam zu schaffen. Bei mir kam ja dann noch dazu, dass ich ja eigentlich in der Klausur eine deutliche Bestätigung meiner Berufung erhalten habe. Meine Berufung als Eventmanager wurde klar von Gott bestätigt. Ich soll Reich Gottes bauen mit dem, was ich wohl am besten kann, Veranstaltungen planen, organisieren und durchführen. Aber auf einmal gab es keine Veranstaltungen mehr. Und gerade im Bereich der Events wird es wohl noch lange dauern, bis wieder Normalbetrieb herrscht, wenn das überhaupt wieder so kommt, wie es früher war. Und ich stelle Gott schon gerade die Frage, was das eigentlich soll. Was er sich eigentlich dabei gedacht hat, mir eine klare Berufung zu bestätigen und dann bricht das, was ich dazu brauche, einfach weg. Das Homeoffice, die Kontaktbeschränkungen, keine Veranstaltungen, kaum soziale Kontakte, weil ich zur Risikogruppe gehöre. Meine Enkelkinder habe ich fast 3 Monate nicht gesehen und in den ersten beiden Treffen haben wir klar Abstand gehalten, geschweige denn berührt. Eine klare Berufungsbestätigung, aber ich kann sie nicht ausleben. Dazu kommt, dass meine gesundheitliche Situation, ich habe schon erwähnt, auch nicht besser geworden ist. Mein linkes Knie entzündet sich immer wieder und seit letzter Woche steht fest, dass ich in den nächsten Wochen 2-mal am Knie operiert werden muss. Und nach beiden OPs habe ich jeweils mehrwöchig eine Pause, in der ich krankgeschrieben bin. Also wieder weiterhin eine lange Zeit, in der ich nicht meiner Berufung nachgehen kann. Ich glaube, jeder von uns könnte irgend so eine Geschichte erzählen. Mich hat das alles auf jeden Fall müde, matt und träge gemacht. Gleichzeitig wusste ich und weiß ich von Menschen, die in dieser Zeit bis heute extrem viel zu tun hatten und haben. Pflegekräfte, der Einzelhandel, bei uns als Gemeinde, René, Rebecca, Dirk und alle, die an den Online-Gottesdiensten beteiligt waren, die produziert haben. An dieser Stelle möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken und wir können das mal mit einem dicken Applaus machen. Ich glaube, wir ahnen gar nicht, welche Arbeit eigentlich hinter diesen Gottesdiensten auch gesteckt hat. Und gerade, ich nenne ihn jetzt einfach mal namentlich René, der jetzt im wohlverdienten Urlaub ist, der hat auch sehr viel Körner gelassen, sagt man ja im Sport. Da habe ich nämlich auch mitbekommen, aber auch Rebecca, die war ja fast immer dabei bei der Musik, Dirk, dass diese Menschen auch müde, matt und träge geworden sind. Menschen, die wenig zu tun hatten oder haben und Menschen, die viel zu tun hatten oder haben, wurde oder sind müde, matt und träge geworden. Gott hat mir folgenden Vers für mich persönlich und den ersten, wir nennen es im Team Präsenzgottesdienst, für uns alle aufs Herz gelegt. Wir haben ihn heute schon gehört und auch ein Bild gesehen. Er steht in Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und ich möchte uns diesen Vers im Zusammenhang lesen, Vers 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Liebe Geschwister, diese uralte Erfahrung, müde und matt zu sein, ist heute, so glaube ich, aktueller denn je. Diese Pandemie, die ja trotz geringerer Infektionszahlen, noch lange nicht vorbei ist. Inzwischen steigen die Zahlen ja auch wieder. Sie macht uns auf die unterschiedliche Art und Weise zu schaffen. Und so sagen viele, ich kann nicht mehr. Ich habe solche Angst vor der Zukunft. Oder dieses Maske tragen. Boah, ich sag's euch, mir war das lästig heute Morgen hier drin oder beim Einkaufen, gerade wenn es noch so ein bisschen wärmer ist. Und dann dieser Mindestabstand, das macht mich völlig fertig. Wie lange sollen wir denn das noch machen? Ich habe einfach keine Kraft mehr zu gar nichts. Ich bin erschöpft, müde und matt. Auch die Israeliten waren damals saft- und kraftlos, müde und matt. Mehr als 60 Jahre lebten sie schon fern der Heimat, im Exil, in Babylon. Sie hatten gewartet, gehofft, gebetet. Doch jetzt, doch nun sind sie müde und matt geworden. Ihre einst prächtige Stadt Jerusalem, die Mauern waren dem Erdboden gleichgemacht. Wo sie anfangs noch von einer baldigen Rückkehr geträumt hatten, war die Zuversicht der Ernüchterung gewichen. Was macht das dann alles noch für einen Sinn? Sie konnten sie noch so sehr abstrampeln, noch so sehr hoffen und beten, es brachte sie ihrer Heimat keinen Schritt weiter. Elke, ich sehe dich gar nicht, ich muss mal ein bisschen weiter nach hier. Muss man sich auch dran gewöhnen, gell? Bitte. Wo war ich? Sie konnten sich noch so sehr abstrampeln, genau. Der Heimat sind sie keinen Schritt näher gekommen. Mein Weg ist dem Herrn verborgen, klagen sie. Heimat verloren, Freiheit verloren, Gott verloren. Und auch das lähmt und macht müde. Und vielleicht geht es dir gerade ähnlich. Vielleicht hast du auch am Anfang gedacht, diese Pandemie, die ist in wenigen Wochen überstanden und dann geht es einfach so weiter wie zuvor. Jetzt bist du müde, auch wenn Lockerungen da sind. Aber normal, also der Zustand, wie er vorher war, der ist überhaupt nicht in Sicht. Auch in Bezug auf die Gemeinde kann man sagen, Heimat verloren. Ich will ja nicht sagen, Gemeinde findet nicht mehr statt, aber sie findet doch anders statt, als wir das bisher gewohnt waren. Freiheit verloren. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Was bisher selbstverständlich war, das geht einfach nicht mehr. Und ehrlich gesagt, soll das hier, was wir gerade hier erleben, die neue Normalität sein? Ich habe keinen Bock drauf, sage ich euch ganz ehrlich. Aber vielleicht ist es so. Vielleicht ist es wirklich so. Wir wissen nicht, ob und wann wir wieder Gottesdienst wie vorher feiern können. Wir wissen nicht, wann es wieder den heißgeliebten Kaffee hinterher gibt. Wir wissen nicht, ob und wann wir uns wieder umarmen können. Wir haben ausgiebig diskutiert, wie wir nächste Woche Abendmahl feiern können. Noch sind wir nicht ganz durch. Ich verrate heute auch nichts, aber wir werden nächste Woche Abendmahl feiern. Aber normal? Auf keinen Fall. Was heißt denn aber auch normal? Und manche haben in dieser Zeit auch wirklich Gott verloren. Ich habe von Geschichten gehört, dass Menschen, da sie den Anschluss zur Gemeinde verloren haben, auch den Bezug zu Gott verloren haben. Und lasst uns beten, dass sich das wieder ändert. Das alles, was wir selbst erleben oder von anderen hören, das macht müde. Viermal steht in unserem Abschnitt das Wort müde. Dreimal im Zusammenhang von Menschen, die müde geworden sind. Menschen werden müde, das war so und das ist so. Und wie tröstet Jesaja die müde gewordenen? Er rät ihnen dreierlei. Das galt für die Israeliten damals wie auch uns heute. Erstens, schaut auf und seht Gottes Werke. Zweitens, schaut zurück und bedenkt Gottes bisheriges Wirken. Und drittens, schaut hin, Gott ist groß und wird nicht müde. Das sind nicht bloß Appelle. Nein, das sind Ratschläge, die dem müde gewordenen wieder ein Ziel geben für sein Leben und Arbeiten, sein Glauben und Hoffen. Genau das aber brauchen lebensmüde Menschen, Jüngere, Ältere und auch du. Das erste, schaut auf und seht Gottes Werke. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Das könnte ein erster Schritt sein, der aus Müdigkeit und Resignation herausführt. Aufsehen, bewusst wegsehen von all dem, was unseren Blick, unsere Gedanken und Sinne so gefangen hält und nach unten zieht. Müde gewordene sind schlapp und in sich gekrümmt. An ihrer Körperhaltung erkennt man oft schon, dass sie keine Kraft mehr haben. Ich habe übrigens meinen krummen Rücken von meinem Vater geerbt. Er hat also nicht unbedingt etwas mit der jetzigen Situation zu tun. Vielleicht bin ich aber in den letzten Wochen noch krümmer geworden. Dann sagt mir das. Nee, der Bauch zieht es nach vorne wieder, gell? Aber man kann es ja selbst gar nicht so bewerten. Aufsehen verändert auf jeden Fall die Haltung und eben auch den Blick. Das steckt wohl unter anderem dahinter, wenn Ärzte eine Kur verschreiben. Sie soll helfen, wegzusehen von den alltäglichen Belastungen. Und auch der Urlaub hat diese Funktion. Wegsehen, liegen lassen, anders sehen. Das bringt auf neue Gedanken. Jetzt ist es aber nicht so, dass der Prophet uns eine Kur verschreiben möchte. Er will uns auch keinen Urlaub empfehlen, sondern er will unseren Blick auf Gott und seine Werke lenken. Schon das Betrachten des Sternenhimmels erschließt uns eine viel größere Dimension unseres Lebens. Ich habe die letzten Tage des Öfteren in den Sternenhimmel geschaut. Ich habe was gesucht. C-2020F3. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Komet, der unter dem Namen Neowise bekannt ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Hat ihn jemand entdeckt? Ich habe gar nicht gesucht, gell? Könnt ihr ihn auch nicht entdecken. Also ich habe mindestens letzte Woche seit Sonntag 3 oder 4 Mal, bin ich immer auch zu den Uhrzeiten, die empfohlen wurde, habe nach Nordosten geschaut, habe den großen Wagen gefunden, den man auch großen Bär nennt, und da etwas drunter hätte er sein sollen. Und trotz wolkenfreiem Himmel, ich habe ihn nicht entdeckt. Aber ich habe viele andere Sterne gesehen. Wie gesagt, den großen Wagen. Ich weiß schon immer, wo die Venus ist, also dass das die Venus ist. Und auch die anderen Sterne habe ich alle gesehen und dachte dabei, okay, wenn du den Komet nicht gesehen hast, ist nicht so schlimm, dann schlägt er auch nicht auf die Erde ein. Aber ich habe den ganzen großen Sternenhimmel, den Gott geordnet hat, den habe ich gesehen und habe ihn gewundert. Gottes wunderbare Schöpfung. Und derjenige, der die Himmelskörper in ihren Bahnen lenkt, kann auch mein Leben in die richtige Bahn lenken. Er kann auch mein Leben auf rechter Straße führen. Auch im Aufschauen auf Gottes herrliche Schöpfung kann diese Gewissheit wachsen. Aufsehen, Gottes Spuren entdecken. Das ist ein erster Schritt heraus aus der Müdigkeit und Mutlosigkeit. Und kräftiger wird dieser Schritt, wenn das Aufsehen uns auf die Spur zu Jesus bringt. So sagt es ja auch der Hebräerbrief, so wird es uns dort nahegelegt. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir dürfen ja nicht gemeinsam singen, aber wir dürfen gemeinsam sprechen. Wir werden auch nachher noch das Vaterunser sprechen. Lasst uns gemeinsam diesen Vers aus Hebräer nochmal gemeinsam sprechen. Lasst uns aufsehen. Laut? Wir fangen nochmal an. Kennt ihr doch alle auswendig. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Geht doch. Bei ihm entdecken wir weit ausgebreitete Arme. Einladende Worte. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In ihm finden wir den, der uns die Last der Schuld und des Versagens abnimmt und uns wirklich entlastet. An ihm, dem Auferstandenen, sehen wir, wohin die Reise geht. Und das Zweite, schaut zurück und bedenkt Gottes bisheriges Wirken. Wenn man das so liest, habe ich entdeckt, der Prophet, der fragt geradezu leidenschaftlich, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört, was Gott alles schon vollbracht hat? Manchmal müssen wir echt mit der Nase wieder drauf gestoßen werden, was Gott in unserem Leben schon getan hat, weil die augenblickliche Kraft und Hoffnungslosigkeit uns die Erinnerung raubt. Hast du schon mal gewagt, bei einem Gespräch nach Erfahrungen mit Gott zu fragen? Oder hast von eigenen Erfahrungen mit Gott erzählt? Den Gefangenen in Babylon ist jedenfalls sehr viel eingefallen, als der Prophet sie fragte: Weißt du nicht mehr? Hast du nicht gehört? Sie erinnerten sich an viele Situationen, wie Gott konkret eingegriffen hat. Sie erinnerten sich, dass Gott mit ihnen war und sie leitete wie ein guter Hirte. Wie ist das mit uns? Erinnern wir uns ebenso, wenn wir zurückschauen? Was können wir berichten, wenn wir gefragt werden, weißt du nicht mehr, wenn wir zurückschauen? Vielleicht, dass Gott bei dir im Operationssaal oder am Arbeitsplatz dabei war. Jesus war bei Sandy, sie hat ihn mitgenommen. Auf der Hochzeitsreise, im Urlaub, in der Corona-Krise. Was kannst du berichten, was du mit Gott erlebt hast? Und sollte Gott, der bisher viel Gutes getan hat, nicht auch heute Gutes tun können? Weißt du es nicht mehr? Es ist ein guter Schritt heraus aus der Mutlosigkeit, wenn wir uns erinnern an Gottes Geschichte mit uns. Und der dritte Schritt, schaut hin, Gott ist groß und wird nicht müde. Im Vers 28 lesen wir: Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Unser großes Problem ist es, dass wir oft viel zu kleingläubig sind, dass wir zu klein in unseren menschlichen Dimensionen von Gott denken. Gottes Möglichkeiten sind mit unseren menschlichen aber nicht vergleichbar. Wir werden müde, Gott nicht. Wir sehen oft nicht, wie es weitergehen soll. Er weiß den Weg für uns. Wir können nur in kleinen Zeiträumen denken. Gott überblickt alle Zeit. Wir stoßen verstandesgemäß schnell an unsere Grenzen. Sein Verstand ist unausforschlich. Gott ist viel größer als alles, was uns Not macht. Alles, was sich wie ein Berg vor uns auftürmt, alles, was uns bedroht. Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Zugleich ist dieser große Gott für uns da, wie ein Vater für sein Kind. Wir wissen das alle, theoretisch. Und wir haben es in 1000 Predigten gehört. Und trotzdem machen wir es nicht. Aber wir sollen es tun, wie die Kinder. Vertrauen wir doch diesem Vater. Dann werden wir erleben, dass wir herauskommen aus den Fallwinden, die uns immer wieder nach unten ziehen. Und dass wir frischen Aufwind bekommen, wie die Adler. Dreimal, so haben wir gesehen, im Prophetenwort, war von der Müdigkeit der Menschen die Rede. Dreimal, so können wir jetzt feststellen, spricht Jesaja, aber auch davon, dass Gott dem, der ihm vertraut, dass er ihm neue Kraft gibt. Seine Macht und starke Kraft ist so groß. Er gibt den Müden Kraft und Stärke, uns allen, die wir ihm vertrauen. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist so ein Satz, so ein Vers zum an die Wand hängen, damit man ihn auf Schritt und Tritt vor Augen hat. Aber was ist damit gemeint und vor allem, wie geht das denn? Dieses Harren, das ist ein uraltes Wort. Und ich glaube, im modernen Sprachgebrauch, also ich kann mich nicht erinnern, wann mir das mal begegnet ist, ich harre darauf, dass bald wieder Bundesliga mit Zuschauern ist oder keine Ahnung, harren. Und nicht nur das Wort ist aus der Mode gekommen, sondern auch die Bedeutung dieses Wortes. Was bedeutet dieses Wort denn? Harren, das ist mehr als nur warten. Und schon gar nicht meint es das ungeduldige Warten auf den Bus, das einen nervös alle paar Sekunden auf die Uhr schauen lässt, oder das Sitzen im Wartezimmer, wann ich endlich dran bin. Da könnte ich euch Storys erzählen von den letzten Wochen. Nein, Das Wort harren von seiner Ursprungsbedeutung ist etwas Aktives. Im Harren ist Spannkraft und Bewegung. Man sitzt vielleicht unter dem bleiernen Schleier der Müdigkeit, aber man glaubt dennoch an die Verheißung. Neue Kraft wird mir zuwachsen. Irgendwie und irgendwann, und darauf vertraue ich. Ich habe ja von mir erzählt, dass das nächste halbe Jahr ja quasi schon mit Krankenhaus und Krankenbett ausgefüllt ist. Aber ich habe doch eine Berufung bekommen. Wie soll ich die denn ausüben? Ich harre darauf, dass Gott mir das zur richtigen Zeit auch bestätigen wird, weil Gott weiß, wann die richtige Zeit gekommen ist. Für das Wachsen der Kräfte gebraucht Jesaja ein wunderbares Bild. Die Kraft des Adlers. Die Kraft des Adlers ist bekanntlich in seinen riesigen Flügeln. Und diese Kraft wird am besten entfaltet, wenn sich das Tier dem allen, ja, sag mal, überlässt, sich tragen lässt von den Aufwinden, die ihm von unten her Auftrieb geben und an Höhe gewinnen. Nicht nervöses Flattern und Flügelschlagen bringt ihn nach oben, sondern dieser Instinkt, in Ruhe diesem Aufwind zu vertrauen und sich nach oben gleiten zu lassen mit Hilfe der Thermik. Vertrauen zu Gott, das ist unsere Thermik. Vertrauen, die einen in die Höhe hebt. So können wir erleben, dass wir selbst Aufwind bekommen durch das Schauen auf Gottes Werke und auf die unlösliche Spur, die Gott in Jesus auf unserer Erde hinterlassen hat, an deren Ende wir Licht sehen, das Licht der Auferstehung. Wir bekommen frischen Wind durch das Zurückschauen auf Gottes Geschichte mit seinem Volk und seine Geschichte mit uns. Und wir bekommen neue Kraft durch unser Hinschauen auf Gottes Größe und auf Jesus. Und wenn wir selbst getröstet sind, können wir einen solchen Trost auch an andere weitergeben und zuversichtlich und fröhlich uns wieder unserem Alltag stellen und diesen großen Gott loben. Amen.